Der Paragraph 175 wurde 1872 eingeführt und galt auch während der Weimarer Republik, sogar noch bis 1994. Danach wurde er unterschiedlich hart angewendet. Was waren die Gründe?
Okay, also der Paragraph 175 bestrafte ja ganz streng genommen nur homosexuelle Handlungen zwischen zwei Personen. Er bestrafte nicht Schwulsein an sich, er bestrafte nicht schwule Subkultur zum Beispiel oder auch nicht, sagen wir mal, weit gesagt schwules Leben oder schwule Community, sondern es musste eine sexuelle Handlung nachgewiesen werden. Das war ja eigentlich der Strafinhalt. Und nun hing es aber davon ab, wie man das interpretierte. Interpretierte man es so, dass es wirklich ausschließlich die sexuelle Handlung zwischen zwei Personen war, dann war das eher eine liberale Auslegung. Und dann wurden also auch wirklich nur Personen überführt, von denen man das dann mitkriegt über eine Anzeige zum Beispiel. Oder aber man interpretierte es weiter und sagte, in einer Kneipe zum Beispiel finden homosexuelle Begegnungen statt, die zu homosexuellen Handlungen nach § 175 führen können, also müssen wir die Kneipe schließen. Also hängt man sozusagen den ganzen Repressionsapparat mit dazu oder rekurriert man sich ausschließlich auf das, was eigentlich im Paragraphen drinsteht. Und das war so ein Ermessensspielraum, wie man ihn anwenden konnte. Und das wurde eben in den verschiedenen Epochen des Paragraphen eben auch ganz unterschiedlich gehandhabt. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade hier in Berlin oder im preußischen Bereich in der Kaiserzeit eine sehr liberale Handhabung. Auch in den 20er Jahren noch, aber das kippt dann in den 20er Jahren. Mitte der 20er Jahre kippt das. In anderen Bundesländern ist es sehr unterschiedlich. In Bayern haben wir eine teilweise sehr strenge Handhabung, auch Sachsen haben wir jetzt festgestellt, eine sehr strenge Handhabung, Hamburg wieder eher liberale Handhabung. Das hängt immer so ein bisschen auch, es gibt die typischen Nord-Süd-Gefälle und eben auch, wie die politischen Landesregierungen da jeweils gerade waren.
Aber was waren denn generell Punkte, wo die Polizei normalerweise eingeschritten ist? Also Küssen zum Beispiel, war das schon sowas oder musste was musste passieren?
Also es musste ja immer eine sexuelle Handlung nachgewiesen werden. Mhm. Und Küssen, wenn sie in einer sexuellen Art und Weise stattfand, dann konnte das auch bestraft werden, aber auch erst in der Nazi-Fassung. Mhm. Müssen wir sagen, dass 1935 die Nazis den Paragraph extrem verschärft haben. Mhm. Vorher waren es jene Handlungen, die man also jetzt klassischerweise als Penetrationshandlung bezeichnet. Und danach, nach der Verschärfung durch die Nazis, waren es dann alle sexuelle Handlungen. Und dann konnte intensives Knutschen eben auch schon als sexuelle Handlung gewertet werden. Allerdings zum Beispiel aber nicht, sagen wir mal, streicheln über das Knie oder streicheln über den Arm. Das reichte noch nicht. Das konnte dann mit einem anderen Paragraphen bestraft werden, nämlich mit Paragraph 185, tätliche Beleidigung.
Wurden Schwule auch explizit beobachtet und erfasst, auch wenn sie nicht festgenommen wurden?
Schwule wurden erfasst vor allen Dingen. Beobachtet ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber dadurch, dass sie ja sagen, potenzielle Täter waren, durfte die Polizei sie erfassen als potenzielle Täter. Und insofern haben sie natürlich ausführlich alle Namen, die ihnen nun irgendwie bekannt wurden, sind auch erfasst worden. Das mündete aber allerdings nicht in einer aktiven Beobachtung zum Beispiel. Das war personell gar nicht möglich. Aber zum Beispiel einer Razzia, wenn man auf dem Strich oder in einer Parkanlage oder in einer Kneipe mal eine Razzia machte und da 30 Personenfeststellungen zum Beispiel durchführte, die 30 wurden natürlich erfasst, keine Frage.
Mhm. Was war das Ziel der Beobachter? Einfach, um die Leute im Griff zu haben und um zu wissen, man könnte eingreifen oder?
Ja, Daten sammeln ist ein Teil der polizeilichen Arbeit. So viel Daten gesammelt werden, je eher kann man auch in 10 Jahren nochmal Schlüsse ziehen auf bestimmte Straftaten oder auf bestimmte Zusammenhänge. Und das ist also altes Polizeihandwerk, so viel wie Daten wie möglich sammeln. Und die Gegenbewegung ist immer dann vom Bürger, die immer sagt, so wenig Daten wie möglich. Und das ist dann immer dieses Kräfteverhältnis. Aber das gilt nicht nur, sagen wir, für Schwule, sondern das gilt letztendlich für alle Bereiche.
Ein weiterer Angriffspunkt waren ja auch die unsittlichen Schriften, sogenannten unsittlichen Schriften. Was gab es da für welche und ging die Polizei auch dagegen vor, gegen diese Schriften?
Also genau, neben dem Paragraphen 175 gibt es eben noch eine ganze Reihe anderer Repressionsparagraphen und da ist vor allen Dingen der Paragraph 184 unzüchtige Schriften ein ganz wichtiger Paragraph gewesen. Das bedeutete also unzüchtig, schwerer Begriff, heute würde man ihn als pornografisch übersetzen, aber es ging damals noch ein bisschen weiter, Unzucht war noch weiter gefasst. Also es konnten damit Bilder, Bücher, Theaterstücke, Schallplattenfilme zensiert werden, verboten werden, die also irgendwie unzüchtig sind. Das war sehr stark Auslegungs, also konnte man sehr stark auslegen, was das genau ist. Und insofern gab es da sehr viel Streit drum. Also ein wissenschaftliches Werk zum Beispiel von Magnus Hirschfeld konnte man eigentlich nicht als unzüchtig verbieten. Es gab zwar manchmal Versuche, aber eigentlich nicht. Nun hat man aber versucht, schon mal in den 20er Jahren die Schwulenzeitung, auch die Lesbenzeitung, sehr stark mit diesem Paragraphen zu überziehen. Das wussten die natürlich auch. Also haben die versucht, alles aus diesen Zeitungen rauszunehmen, was auch nur irgendwie unzüchtig sein könnte. Und insofern gab es da also auch relativ viele Prozesse. Aber solche Sachen konnten eben, also zum Beispiel eine Abbildung mit zwei küssenden Männern, das konnte schon unzüchtig sein. Der nackte Mann oder die nackte Frau an sich nicht, weil die an sich jetzt harmlos ist, sondern also auch im Sinne der FKK-Bewegung war das eigentlich nicht unzüchtig. Aber man hat also immer wieder versucht, gerade die Schriften der Schulenbewegung, gerade die Zeitungen und so mit diesen Paragraphen zu bekämpfen.
Gab es eine Art homosexuellen Dezernat der Kriminalpolizei und was war dann, wenn ja, dessen Auftrag?
Die Berliner Polizei hatte ein eigenes homosexuellen Dezernat. Das hieß nicht explizit so, sondern das hieß zeitweise B23 oder so, also nach einer bestimmten Ziffernabfolge. Aber innerhalb des Präsidiums war das Homo-Dezernat. Und dieses Dezernat war zuständig für die Bekämpfung von Homosexualität, männliche Homosexualität und auch sexuellen Missbrauch an Jungen, während sexuellen Missbrauch an Mädchen in dem Dezernat für Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch an Mädchen bearbeitet wurde. In anderen Bundesländern, in anderen Städten war das teilweise anders. Da lag dieses Arbeitsgebiet, da gehört zum Beispiel unzüchtige Schriften mit dazu oder Vergewaltigung oder Kuppelei oder Zuhälterei. Das lag dann, also dann, das war dann die Sitte oder das Sexualdezernat insgesamt. Hier in Berlin war es aber so groß, dass es dafür ein eigenes Dezernat gab.
Es gab eine Art Duldungspolitik. Wie muss man sich die vorstellen? Was war das?
Die Polizei kann ja bestimmte Dinge dulden, um vielleicht mal so ein Beispiel zu machen, also Jetztzeit, um mal so diese Duldung zu verstehen. Also es findet ein Open-Air-Festival statt. Es ist völlig klar, das weiß jeder Mensch, auf einem Open-Air-Festival wird gekifft. So, nun kann man sagen, okay, das ist halt so und das werden wir auch weitgehend dulden. Wenn jemand offensichtlich kifft, werden wir da einschreiten. Man kann aber auch wieder ganz repressiv vorgehen. Man kann alle Autos, die da hinfahren, durchsuchen mit Spürhunden und da also eine ganz repressive, ganz offensichtliche repressive Politik fahren. Und diese Möglichkeit hat man im polizeilichen Handeln. Und so war es eben auch bei den Schwulen oder gegenüber der Schwulenbewegung. Es wurde sehr lange eine Duldungspolitik gefahren, die also erstmal sah, wir ermitteln nur, wenn wir eine Anzeige reinkriegen. Also wir ermitteln nicht aktiv. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir dulden die Lokale zum Beispiel. Das ist auch für uns ein Vorteil, sagte die Polizei, da sind sie alle unter sich. Da haben wir immer mal wieder einen Blick drauf, aber so ist, verlagert sich die Szene nicht in die Öffentlichkeit. Das war immer sehr wichtig, dass es möglichst nicht in die Öffentlichkeit geht. Und es hat auch Vorteile für uns, wenn wir uns gut mit der schwulen Szene stellen. Denn damals war es so, dass es sehr viele Erpresser in dieser Szene gab. Und es wurde ein großer Wert darauf gelegt, dass man diese Erpresser fasst und nicht die Schwulen. Und insofern, wenn man sich gut mit dieser Szene stellt, dann kriegt man dort auch entsprechende Tipps. Dann arbeiten die auch mit uns zusammen. Dann geben die auch die Erpresser preis. Also das war durchaus eine gewollte Duldungspolitik der Polizei in der damaligen Zeit.
Ab 1885 war ja Leopold von Merscheid-Hüllesen Leiter des homosexuellen Dezernats der Berliner Polizei. Mit ihm gab es eine Veränderung in der Polizeipolitik. Weshalb und was änderte sich?
Leopold von Merscheid-Hüllesen war ein ganz wichtiger Beamter in der Berliner Kriminalpolizei. Er war derjenige, der diese Duldungspolitik einführte. Das heißt, er war so ein bisschen, ein Freigeist oder auch ein Weitdenker, der ohne Scheuklappen an diese Sachen ranging und sich vor allen Dingen mit den Gelehrten der damaligen Zeit auseinandersetzte. Und das war damals vor allen Dingen Kraft Ebing oder auch Moll. Das waren Theoretiker, die sich eben sehr stark mit der homosexuellen Frage der damaligen Zeit beschäftigt haben. Und mit denen setzte er sich auseinander, diskutierte und bekam mit, so schlimm ist das nicht mit diesen Schwulen, sondern das sind ganz normale Leute und die gibt es bis hoch bei den Adligen, bis hoch zum Kaiser, in die beste Familie hinein. Und das ist eigentlich ein Repressionsparagraf, ein Kirchenparagraf. Und da müssen wir also nicht, da ist kein wirkliches Verbrechen, was da vorliegt, wo wir nicht aktiv einschreiten müssen. Das setzte er dann um Und das war die Politik, die er da also lange beeinflusste und auch, die dann auch lange betrieben wurde.
Es gab sogar Verbindungen zwischen der Polizei und führenden Sexualforschern, haben wir gerade gehört. Wie kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen? Sind die da hingegangen? Haben die wirklich sich ausgetauscht? Haben die sich wirklich getroffen? Und wie stellt man sich das vor praktisch?
Ja, also diese Zusammenarbeit zwischen jetzt diesem Meerschein Hüllesen oder auch anderen Polizeivertretern und den Vertretern von Wissenschaft, das sah so aus, wie wir jetzt hier auch sitzen. Man traf sich im Polizeipräsidium oder auch mal in der Kneipe oder auch vielleicht in einer Privatwohnung. Und dann wurde diskutiert, dann wurde darüber gesprochen, dann wurden die Bücher gelesen oder eben nochmal also Argumente ausgetauscht, da wurde auch heftig diskutiert. Also Meerschein Hüllesen legte zum Beispiel einen großen Wert darauf, dass es nicht in der Öffentlichkeit stattfand. Da fand man auch teilweise keinen Konsens, aber man fand eine Linie, mit der man zunächst mal umgehen konnte, solange es diesen Paragraph noch gab. Denn die Polizei hatte an diesem Paragraph ja auch keine Schuld in dem Sinne, sondern sie ist dafür zuständig, das Recht umzusetzen. Und solange dieser Paragraph existierte, musste sie wohl oder übel diesen Paragraphen eben auch umsetzen.
Robert M. Beachy berichtet in seinem Buch Das andere Berlin von polizeilichen Führungen durch schwulen Bars und Clubs. Was wurde damit bezweckt und wer nahm nach und sowas teil?
Die polizeiliche Führung durch schwulen Bars ist so ein Phänomen der Kaiserzeit, aber auch der 20er Jahre. Und bezieht sich aber nicht nur auf die schwulen Bars, sondern offenbar auf alles, was so im Rotlicht ist, Kaschemmen, Gaunerkneipen. Und offenbar getrauten sich die armen Schriftsteller da nicht alleine hin, sondern sie brauchten da also irgendwie einen Führer. Und das ist also, zieht sich durch die gesamte Literatur. Dann ist also irgendein Kriminalkommissar mit ihnen dann in den Ganovenkeller oder in den Homokeller oder in das Rotlichtmilieu. Und dann hat man da also schaurigste Dinge erlebt. Oder auch nicht, dann sind sie immer ganz enttäuscht, wenn sie da nichts Schlimmes erlebt haben, dann schreiben sie immer, wie artig und wie harmlos es eigentlich zugeht. Und dann berichten sie sozusagen ihre Schilderung. Ich denke heute manchmal, offenbar ist es so auch so ein Stilmittel gewesen, weil das macht sie unverdächtiger. Sie sind ja dann nur als Zeuge mit einem Kriminalkommissar, neutrale Instanz, dahin gegangen und sonst aus gar keinem anderen Grund.
Noch eine Sache nochmal ganz zurück, nochmal, wann die Polizei eingriff. Es gab dann ja so Fälle wie den Hamann-Fall, es gab so die Krupp-Affäre und so weiter. Sind danach eigentlich dann die Zugriffe stärker geworden, immer wenn sowas gewesen war, in Medien alles stand?
Also wir haben ja, es gibt drei wesentliche Skandale. Es ist Krupp und relativ schnell anschließend den Eulenburg-Skandal in der Kaiserzeit. Und dann den Hamann-Fall in den 20er Jahren. Man muss auch ein bisschen trennen, aber man kann feststellen, dass vor allen Dingen nach dem Eulenburg-Skandal die Ermittlungszahlen und Verurteiltenzahlen nach oben schnellen. Das hat damit zu tun, dass Homosexualität öffentlich diskutiert wurde. Das ist vor allen Dingen im Eulenburg-Fall der Fall. Das Wort wird in jeder Zeitung bearbeitet, es wird erklärt, was es ist. Es ist sozusagen ein, zwei Jahre lang in aller Munde dieses Thema. Und das führt dazu auch, dass es vermehrt zu Anzeigen kommt. Gegebenenfalls auch zu mehr Repression und auch gegebenenfalls vielleicht zu weniger Augen zu drücken. Das ist die Kaiserzeit. In der Weimarer Zeit passiert nun Folgendes mit dem Hamann-Fall. Hamann verkörpert und leider alles, was es so an Stereotype gegen Schwule gab. Den Kindermörder, den Lustmörder, der war ja auch tatsächlich so ein bisschen ein V-Mann der hannoverschen Polizei gewesen, also Verstrickung in den Staat, verschlagenes Wesen und so weiter, isst die Opfer aus, saugt sie aus, also Blutrausch und all solche Geschichten. Also ganz viele Stereotype werden von diesem Fall nun in der Realität bedient und das ist die Wende dann in den 20er Jahren. Da kippt es dann um, die verurteilten Zahlen schnellen in die Höhe, wie noch nie vorher gewesen, ein sehr hohes Niveau. Das kippt dann auch, die Stimmung kippt mit diesem Fall in der Weimarer Zeit. Und dann ist so dieses Stereotyp des Schwulen als Sexualverbrecher eigentlich kaum noch aufzuhalten.
War es der einzige Grund, dass dann später ab der zweiten Hälfte des Weimarer Republik dann weniger liberal wurde? Oder gab es noch andere Aspekte?
Also diese Diskussion der Schwule als Sexualverbrecher oder auch der Schwule als Jugendverführer, das ist eine typische 20er-Jahre-Diskussion, die so ab 1920, 1921 losgeht. und immer wieder sagen, heftig diskutiert wird und das einmal schlägt die Waage nach oben und einmal nach unten, das ist relativ unentschieden, also es setzt sich manchmal die Vernunftfraktion durch, manchmal die andere, die Konservativen. Und die Konservativen kämpfen natürlich, die Kirchen kämpfen vor allen Dingen gegen diese angebliche, unglaubliche Sittenlosigkeit der 20er Jahre, wo früher diese Schwulenbewegung besonders, auch die Schwulen- und Lesbenbewegung besonders eben an Pranger gestellt werden. Und nun gibt es diesen Fall. Der Fall ist sozusagen exemplarisch. Zwar weiß eigentlich auch jeder, dass dieser Fall mit dieser ganzen Diskussion überhaupt nichts zu tun hat, aber der wird da herangezogen und die Schwulen haben kaum noch, die Schwulenbewegung hat kaum noch eine Chance, sich da ernsthaft zu behaupten.